90 Minuten FM. Herzlich willkommen beim Rallycast Nummer 23 mit zwei sehr exquisiten, ausgewählten Gästen, vollkommen unabhängig von einem Ländermatch, denn wir machen eine Besprechung zum Jahresende, das Jahr des ÖFB-Nationalteams im Rückblick mit Stefan Meyerhofer und Franz Wohlfahrt. Und ja, vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, was machen denn die beiden gerade? Franz Wohlfahrt, was machst du gerade?
Ich persönlich? Ja. Ja, ich kümmere mich einmal, also eigentlich dual. In erster Linie kümmere ich mich um meinen Körper, weil der ist mit 60 Jahren nicht mehr so frisch wie früher. Das ist wichtig, ich trainiere sehr brav, kann leider nicht laufen, weil das linke Knie ist komplett zerstört und deswegen muss ich am Radl sitzen, mache auch Krafttraining 4-mal in der Woche. Das tut mir gut. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir vor 2-3 Jahren mit der Agentur angefangen, Golfturniere auszurichten, vor allem im Charity-Bereich. Wir haben weit über 25.000 Euro schon gespendet und das wollen wir nächstes Jahr weiterführen. Vielleicht ist das ein Ding, wo ich dann ein bisschen beruflich mehr reinkomme, aber im Moment ist es qualitativ und macht viel Spaß und ja, alle sind gut drauf.
Also ein bisschen abseits des Fußballs. Stefan Meyerhofer ist zwar, hat zwar die Karriere beendet, ist aber noch in und um den Fußball beschäftigt, nicht wahr?
Genau so ist es richtig. Ja. Also mal danke für die Einladung. Schön, dass ich da bin, vor allem mit Franz gemeinsam. Schöner Wegbegleiter meiner Karriere gewesen. Freue mich immer wieder, wenn ich ihn sehe. Ich bin in der Akademie Burgenland tätig als B12-Trainer, Talente-Coach. Mache nebenbei auch gerade die Fußball-Pro-Lizenz. Und ja, zwei kleine Kinder daheim, also Fahrt wird mir nie.
Wie viel Zeit? Mehr Zeit mit den Kindern als am Trainingsplatz derzeit, oder?
Nein, also der Job ist schon sehr intensiv und macht mir aber extrem viel Spaß. Der Weg rund in die Akademie von mir ins Burgenland runter sind schon immer so Stunde 10, Stunde 20, eine Strecke. Also ich sitze leider viel im Auto, da telefoniere ich und mache auch ein bisschen was für die Firma. Aber grundsätzlich ist der volle Fokus natürlich die Familie und dann natürlich meine Trainerausbildung und natürlich der Job in der Akademie.
Ja, wer jetzt noch immer nicht weiß, wer Stefan Meyerhofer und Franz Wohlfahrt sind, kann gerne auf Wikipedia und Transfermarkt.at nachlesen. Sie haben sehr viel Erfahrung und natürlich kennen eigentlich alle Hörerinnen und Hörer euch beide. Deshalb fange ich jetzt gleich einfach mal an. Das Jahr ist vorbei. Wir haben gerade angesprochen, die Europameisterschaft fühlt sich an wie schon ewig vorbei. Ja, wir haben einen großen Hype vor der EM gehabt. Wir haben dort gut aufgezeigt und haben Meinung dafür heute nach ein Spiel verloren, das man eigentlich nicht verliert. Und dann in der Nations League gespielt. Was waren eure Highlights des Jahres?
Ja, wie du richtig sagst, die Qualifikation erstmalig, also nicht erstmalig, sondern überhaupt zur EM war schon einmal ein Hype. Vor allem die Art und Weise, wie sie sich durchgesetzt haben in dieser Gruppe mit Belgien. Ich war sogar auswärts beim 1-1 in Belgien, war ich dabei live. Und Schweden hat man dann auch relativ klar zweimal dominiert. Also schon sehr gut. Und dann ist man mit großen Erwartungen reingegangen und die haben es auch erfüllt. Wo das erste Spiel war schon gut gegen Frankreich in Düsseldorf. Und dann beide Spiele, dann die zwei Siege überragend, vor allem gegen Holland. Mhm. Natürlich immens. Und dann sind die Erwartungen natürlich ganz groß geworden und Türkei, die hat man ein paar Monate vorher noch 6-1 sportlich gesehen besiegt. Kann man anders dazu sagen?
Ich glaube, paniert, oder?
Paniert.
Ich habe den paniert gesehen.
Ja. Aber wie es einmal so ist, das ist dann abgegangen. Dann hat man das mit Pech verloren, weil sonst, wenn sie das auch gewonnen hätten, wäre alles möglich gewesen und dann hätten wir jetzt wahrscheinlich kein Wunderteam mehr aus den 30er Jahren, sondern aus der neuen Zeit.
Ich kann mich noch an ein Spiel in Belgien erinnern, was 4-4 ausgegangen ist,
wo der
Franz als Tormann-Trainer auf der Bank war und ich als Spieler noch 90, 95 Minuten am Feld gespielt habe. Ja, ich glaube, dass das Fußballjahr 2024 wesentlich besser laufen hätte können. Natürlich die Qualifikation, die Gruppe, die wir gehabt haben, extrem schwierig, aber wir sind dann wirklich als Gruppenerster, leider Gottes im Nachhinein, weil wenn wir vielleicht die Rumänen gekriegt hätten oder andere Gegner, hätten wir vielleicht mehr zum Feiern gehabt, sowas dann einfach nochmal die Türkei und ganz unglücklicher Spielverlauf, du warst klar besser, hast mehr Ballbesitz, mehr Torraumszenen, aber der Gegner hat einfach die Tore gemacht und du kannst hinten raus dann das Spiel nicht mehr drehen. War natürlich extrem ungünstig. Ich glaube aber jetzt, die Entwicklung vom österreichischen Fußball ist sehr, sehr gut und ich glaube, da hat einfach auch damals der Franz mit dem Trainerteam, wo er damals tätig war, mit dem Didi Constantini und mit Heinz Beischl einfach, glaube ich, damals die großen Weichen für diese Mannschaft gestellt, die jetzt teilweise auch noch am Platz steht. Also ich meine, Alaba damals war 17 Jahre und der ist von Didi Constantini ins Team einberufen worden. Ein Dragovic, ein Baumgartlinger, also damals ganz, ganz junge Spieler, die einfach die letzten Jahre auch den österreichischen Fußball geprägt haben. Und da war er im Trainerteam damals tätig. Und ich glaube, das darf man auch nie vergessen. Wir reden immer nur von Ralf Rangnick und. Nein, ich glaube, die Weichen für das österreichische Nationalteam sind schon vor zig Jahren gestellt worden. Natürlich kommen jetzt einfach Spieler dazu, die mit diesen Red Bull-Gen initiiert sind, wie Leimer, Schlager und wie sie nicht alle heißen. Ja. Aber trotzdem, ich glaube, die Art und Weise, was da damals schon in die Wege geleitet worden ist, 2011, 2012, dass man sagt, man muss jetzt einfach im Nationalteam auch ganz junge Spieler hinzufügen, hat der Mannschaft damals extrem gut getan, war ich auch noch ein Teil davon, hat extrem viel Spaß gemacht. Aber natürlich, die Mannschaft, die jetzt auf dem Platz steht, das sind alles Weltklasse-Spieler bei Top-Vereinen im europäischen Fußball und die können ihre Qualität sehr gut abrufen.
Das ist jetzt sehr gut. Niemand interessiert sich für die Nations League. Ich habe danach gefragt, aber sie wurde gerade ignoriert. Aber bleiben wir doch bitte bei dieser Europameisterschaft. Also ich glaube, sportlich brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ich war selbst in Leipzig oben und ich schaue wirklich auch sehr, sehr viele Fußballspiele, auch wenn ich noch nie welche gespielt habe. Also, aber ich habe mich echt gefragt, okay, wie man da nicht hat gewinnen können. Also ich glaube, sportlich brauchen wir über die Euro nicht mehr reden. Das war super und einfach halt leider im entscheidenden Moment waren die Türken halt den Tick besser, oder?
Passiert ja, ob sie besser waren, das kann man gar nicht sagen, aber das ist im Fußball
effektiver.
Wir haben die Chancen genützt, waren zwar Bälle von der Seite. Beim einen sagt man, ja, da streiten sich die Professoren, ja. Kann man rausgehen auf den Eckball. Ich sage beim ersten eher nicht, beim zweiten vielleicht oder umgekehrt. Immer so eine Sache. Ja. Mhm. Aber der Stefan hat schon angedeutet, das war die EM. Die war dann fertig und dann hast du eigentlich ohne Vorbereitung gleich die Nations League.
Ja, aber da möchte ich jetzt mal ganz kurz draufbleiben auf dieser Euro, nämlich bei der Atmosphäre. Ja? Also ich glaube, man braucht ja jetzt nicht schlecht über Vorgänger reden, aber viele Leute haben gesagt, boah, jetzt kommt der Rangnick und jetzt spielt diese Mannschaft diesen Fußball, den sie spielen soll. Seid dahingestellt, beschreibe ich nur, wie es ist, aber ein bisschen sind uns schon die Pferde durchgegangen allen da im Frühjahr, oder? Vor der Euro. Wie habt ihr das gesehen als Ex-Fußballer? Jetzt werden wir auf einmal Europameister, Weltmeister noch dazu.
Nein, ich habe das jetzt nicht so dramatisch gesehen. Also ich hab das gesehen, dass das, was dann gespielt haben bei der EM, sage ich jetzt einmal, Absiedlung nach EM, da haben sie eigentlich schon die Erwartungen erfüllt und die Erwartungen waren hoch. Mhm. Ja, also auch bei der Niederlage gegen Frankreich haben sie wirklich sehr gut gespielt. Und das haben sie auch über fast das ganze Jahr, sage ich jetzt einmal, aber nur fast, weil nach der EM kann man dann diskutieren anfangen. Nicht? Also wenn wir jetzt vielleicht den Sprung machen in die Nation, dann muss man sagen, ja, hat es auch gute Anzeichen gegeben, aber die Gruppe mit Slowenien und Norwegen, die sicher nicht zur Weltspitze gehören, die haben wir nicht gewonnen. Ja. Und das ist schon ein bisschen, wo ich sage, das Ergebnis hätte eigentlich anders sein sollen mit der Qualität, die wir haben.
Ja, was hat gefehlt? Waren es einfach Alaba, Kalajdzic, Xaver Schlager am Feld bei der EM?
Wir haben einige Verletzte einfach gehabt und da merkt man, dass die Mannschaft gut ist, aber der Kader ist halt dann nicht so groß, dass du natürlich einen Alaba oder auch Kalajdzic ersetzen kannst. Du hast einfach diesen Stoßstürmer. Ja, Marko Arnautović ist jetzt auch ins Alter gekommen, aber du brauchst da halt vielleicht auch einen großen Stürmer wie mit Sascha, wo du einfach sagst, hey, da hast du vielleicht noch mal andere Möglichkeiten, auch hinten raus. Ja, und der Xaver ist, glaube ich, auch eine Maschine im Mittelfeld, wo du einfach sagst, wenn der dir ausfällt, das tut schon einfach wirklich weh. Ja. Ne? Also das sind schon so 3-4 Namen, die nicht dabei waren, die, wenn die topfit sind, die Mannschaft vielleicht nochmal auf ein anderes Level heben können. Ja.
Und ich meine, mit Erwartungshaltungen kennt ihr euch ja aus. Also ihr habt ja alle beide bei Vereinen gespielt, also weiß ich, Franz Wohlfahrt bei Stuttgart und Austria Wien, da sind die Erwartungshaltungen auch immer relativ hoch, ne, würde ich jetzt mal sagen. Und du hast bei sehr vielen Vereinen gespielt.
Danke.
Die Erwartungshaltung auch eigentlich immer hoch. Ich meine, du hast bei Rapid gespielt, ne? Also das ist ja auch, oder Salzburg, das sind halt einfach auch Clubs, da ist die Erwartungshaltung entsprechend. Aber wie kann man diese Breite hinbekommen? Weil ich habe mir dann gedacht, also wir haben Holland geschlagen. Seit wann haben wir das letzte Mal Holland geschlagen? Und da waren die ganzen Leute nicht dabei.
Ja, und vor allem wie?
Wie?
Ja. Also auch die Art und Weise. Na, war ein super Tag, also muss man schon sagen. Es gibt natürlich so Tage, man jetzt gegen, ich war gegen Slowenien im Stadion, da haben wir alles nur geführt und normalerweise ist der Spieler, das spielst du nach Hause, ist überhaupt keine Frage. Aber dann habe ich in der Halbzeit mich unterhalten mit unserem Busfahrer, also von der Nationalmannschaft, und da haben wir schon ein bisschen diskutiert, jetzt wollen sie nicht bald ein Zweites machen, weißt du, wie es im Fußball ist. Dann stehen wir da hinten dort und auf einmal schießen die den Ausgleich. Mhm. Und das ist halt, das ist das Thema. Und ja, wenn du das auch noch verbessern kannst und solche Spiele dann gewinnst, bist du eh dabei. Dann bist du ganz vorne dabei. Nur ich sehe jetzt eigentlich für die Zukunft, aber das muss man jetzt abhaken. Gut, jetzt gegen Serbien haben wir noch irgendwie eine Chance, dass wir noch irgendwie spielen. Ja. Keine Ahnung, da bin ich überfragt. Aber das große Thema wird.
Alles ist verbunden, das große,
ja, jetzt, weil es keine Freundschaftsspiele mehr gibt. Finde ich ja gut, weil gegen Slowenien hast du mal keine 45.000 im Stadion. Mhm. Nicht? Also ist eh vieles richtig. Also man darf das nicht schlecht reden. Mhm. Aber ich glaube, die Zukunft ist jetzt nicht Serbien im März, sondern die Zukunft wird die Weltmeisterschaft. Mhm. Und ich bin noch einer der glücklichen Verbliebenen, der noch bei einer Weltmeisterschaft war, 1998. Und das sollte ich jetzt eigentlich schon einmal, das ist an der Zeit.
Ja. Ja.
Noch dazu USA, das ist sicher interessant, mit Kanada, Mexiko, weite Wege. Da müssen wir dabei sein. Mhm. Ja. Ich glaube, das wird auch für die Mannschaft, was wir da haben, auch ich kann mir vorstellen, dass auch die 30-Plus-Spieler da noch einmal reinhauen wollen. Also vor allem der Marko Arnautovic, gehe ich auch davon aus, dass der noch mal Gas gibt, obwohl es zum Schluss, wo man gesehen hat, tut er sich schon hin und wieder schwer. Aber bitte, muss ich auch 89er-Jahrgang, ja, 35.
89,
ja. Ja, 35, das ist halt nicht mehr so leicht. Ja. Und der Polster, Toni, sitzt daheim und hofft ein bisschen, dass er nicht mehr spielt. Ne? Wegen seinen, er braucht dann nicht mehr vor Gericht gehen.
Verstehe. Jetzt ist ja meistens so, wenn bei einer Mannschaft, eine Mannschaft spielt jetzt gut, ja, ich sage jetzt einmal Blau-Weiß-Linz, die spielen gerade super, ja, und dann hast du halt den Seidel und den Ronny Waldo, denen geht gerade alles schwuppdiwupp runter, ja. Da sage ich jetzt so, die haben auch die Burschen, die haben wir schon 2016 auch schon gehabt, wie wir bei der Euro waren. Ja? Und dann nimmst du ein, zwei raus und es funktioniert nicht. Und jetzt muss ich aber sagen, jetzt funktioniert es aber irgendwie trotzdem, fußballerisch. Ja? Und das ist, finde ich, schon auch das Können des Teamchefs, oder Stefan?
Ja, aber der Teamchef kann halt einfach auch auf einen Kader zurückgreifen von 30, 35 Spielern, die einfach eine Qualität haben. Der engere Kreis von diesen 18, 20, das ist natürlich dann oberste Qualität, also auf Top-Niveau. Ja. Wenn wir natürlich an Sabitzer, Leimer, ja, Deutsche Bundesliga, Marco natürlich jetzt vielleicht Edeljoker bei Inter, ja, Alaba leider verletzt, aber Real Madrid, ja, Sascha leider verletzt, aber Premier League. Also du hast halt einfach schon wirklich richtig gute Spieler mit enormer Qualität. Ja. Das Einzige, das wird der Franz besser beurteilen können, ist vielleicht dann noch der Tormann auf diesem Top-Niveau, der uns dann vielleicht jetzt einfach vielleicht gefehlt hat auf dieser Position. Ja. Schlager ist jetzt wieder da nach seiner Verletzung, spielt jetzt wieder brav in Salzburg. Der ist fußballerisch top mit dem Fuß, auch so von der Art und Weise. Körpergröße, da streiten sich jetzt auch die Geister. Wenn ich Trainer wo bin, möchte ich schon einen Torhüter haben von 1,90, ja. Aber das ist halt immer auch von der Spielphilosophie, wie du es hast und haben möchtest. Aber ich glaube, das ist vielleicht so das einzige Thema, wo ich sage, da könnten wir vielleicht noch eins nachlegen. Aber ansonsten haben wir auch für die nächsten Jahre einen sehr guten Nachwuchs, der danach dazukommt. Ja. Und das ist schon eine Qualität, die da jetzt für den Teamchef zur Verfügung steht.
Das ist jetzt eigentlich eh super, weil ich schreibe immer, eigentlich fehlen uns ein Knipser und ein Tormann und jetzt habe ich einen ehemaligen Knipser und einen Tormann da sitzen, deshalb die Frage.
Gut ausgewählt.
Wen, ja,
deswegen gebe ich den Ball, spiele ich den Ball zurück zum Stefan, weil ich das Problem beim Torhüter nicht so sehe wie er, Aber eigentlich, wenn ich jetzt da auf meine Liste, die ich schon vorbereitet habe, des Kaders, des Großkaders mal aufschaue, glaube ich eher, dass wir in der Spitze, also im Sturm, Probleme kriegen. Ja. Weil wir haben da jetzt, ich habe da nur 5 Spieler und gut, der Sascha ist verletzt. Weiß man nicht, was passiert, dass der dritte Kreuzbandriss. Das ist auch sehr schwierig natürlich, aber wir wünschen ihm von da alles Gute. Aber dann hast du mit Gregal und Anatovic schon Weimann 3 Spieler über 30. Ja? Und dann hast du nicht mehr viel. Ja? Stürmer.
Und Ronny Waldo.
Aber beim Ronny Waldo muss ich sagen, weil du gesagt hast, einmal passt, einmal nicht. Der war 4 Jahre bei Austria Wien so wie ich und hat nicht ein Spiel gespielt.
Nichts
dürfen. Der war immer verletzt worden. Der hat mir schon so leid getan. Den haben wir damals nach Brasilien geschickt, weil da hat er einen Medizinmann gekannt, irgendwo im Dschungel. Und das habe ich ihm auch geglaubt. Dann ist er zurückgekommen und das hat super trainiert. Und wir haben das damals gesehen. Mhm. Wenn der fit ist, ist er Granate. Also da ist der damalige Trainer, Thorsten Fink, zu mir gesagt, Franz, dem müssen wir alles geben, dass der fit ist. Das ist eine Granate. Und dann hat er ein Freundschaftsspiel gespielt und bumm, war schon wieder verletzt. Also das ist unvorstellbar. Mhm. Und jetzt ist die richtige Zeit für ihn und hat nochmal im Herbst seiner Karriere nochmal einen super Erfolg.
Aber müsste man da nicht einfach drauf pfeifen? Ich meine, du warst ja selber Trainer, Spielertrainer, Games, ja? Dann nehme ich halt einen für bis 2026, wenn der Ronny Waldo jetzt trifft. Warum sollte ich warten, bis, was weiß ich, der Leon Grigic endlich irgendwo ankommen ist, oder?
Ja, da jetzt schnell an einen Spieler einbürgern. Ich glaube,
Der ist schon einbürgert.
Ist er schon seit langer Zeit da. Ja, dann, Entschuldigung, ist an mir vorbeigegangen.
Stefan Meyer weiß nicht alles.
Den Spick, ja, ist richtig. Den Spickzettel von Franz, gute Schrift, muss ich sagen, kann ich auch ein bisschen durchlesen. Ich glaube, vor allem auch die Stürmer von der Wucht her. Ne? Mhm. Spielstarke Stürmer, ja, aber dass du einfach sagst, du hast diesen klassischen Neuner, der einfach die Bälle sichern kann und auch dann vielleicht mit dem Kopf sehr stark ist. Ja, Gregal, Weimann, Anatovic, alle über 30. Also es ist schon...
Das heißt jetzt nichts Schlimmes über 30.
Nein, nur überhaupt sag, nicht, überhaupt
nur,
nicht.
Nur ich sag, was der bei den Torhütern zum Beispiel, haben wir noch den Niklas, den Hedl von Rapid, der ist 23 Jahre.
Tobi Lavalle,
das ist auch so. Ja. Ja. Und die anderen sind, bei den Torhütern ist er ein bisschen leichter, sind, glaube ich, Punkt 30. Also die haben noch schöne 10 Jahre vor sich.
Aber für Marco noch 1,5 Jahre bis zu WM, dass du dann im Sommer 26 topfit bist, dass du sagst, du kannst dort die letzten, sage ich jetzt mal, 25, 30 Minuten nochmal alles raushauen. Die Frage ist, wo er dann im Sommer hinwechselt, kriegt er seine Spielzeit, kriegt er seine Möglichkeiten. Ne? Also,
aber hat irgendwie damit gerechnet, dass der aus China so zurückkommt?
Nein, aber es hat auch keiner gerechnet. Dass er nach der, und da können wir, glaube ich, ein bisschen mitreden, nach der Zeit Konstantini, wo er große Probleme hatte, also der Marco, aber nicht wegen Konstantini, sondern wegen sich selbst, dass er noch einmal das erreicht
und so eine Karriere macht.
Und da war er natürlich verantwortlich, auch sicher seine Familie, seine Frau, aber auch der damalige Trainer, der Marcel Koller, weil der hat ihn wieder zurechtgebogen. Mhm. Da waren wir dabei und ich kenne nur eine Situation, da hat er im Trainingslager etwas gemacht, was nicht erlaubt war, aber war nichts Böses, aber das war nicht erlaubt, also auch keine Kumpels irgendwie zu empfangen und dann hätte er den rausgehauen und zwar ohne irgendwas und das haben wir Gott sei Dank noch eingebremst und das hat ihm irgendwie dieses Straight, das ist das Tough von Marcel Koller, hat ihm gut getan. Und dann hat er die Kurven gekotzt und hat eine Riesenkarriere gemacht.
Ja, vielleicht tut in Österreich ein mal ganz gut, wenn so Schweizer und Deutsche so ein bisschen nicht so passt schon
mal. Naja, das ist ja beim Ralf Rangnick dasselbe. ist schon richtig, ist nicht alle vom Stall. Ja. Und beim Ralf Rangnick ist natürlich noch der Vorteil, es war ein Glücksfall, dass er gerade Zeit hatte und der Glücksfall, dass er es gemacht hat für den ÖFB, das muss man schon sagen. Weil er hatte einen Teil dieser Spieler, der er jetzt hat er ausgebildet.
Ja, okay.
Ja, also die kennen ja, wie er tickt.
Ja.
Darauf eigentlich war auch mein Trainer 1,5 Jahre. Das ist länger her, 25 Jahre. Wir haben uns beide irgendwo hin entwickelt, weil jetzt hätte ich ihn nicht gern so, wie er früher war.
Aber sehr zielstrebig, glaube ich.
Ja, das, sowieso. Ohne den geht es ja nicht. Ja. Aber in dem Fall jetzt, wo ich da die Spieler, den Kader ließ, hat er sicher einige gehabt in Salzburg, in Hoffenheim überall und entwickelt die Spieler über 10 Jahre oder 12 Jahre und jetzt hat er es wieder und noch immer, und das ist natürlich ein Glücksfall.
Aber es sind ja eh die zwei Positionen, über die wir jetzt reden, Dortmund, und ich bleibe jetzt dabei, dass wir Dortmund und Stürmer wird wahrscheinlich uns noch auf ein Level heben, weil wo soll man mehr Sabitzer, Dortmund, Seiwald, Leipzig, Leimer, Bayern, was soll man da noch besser werden? Ja?
Ja,
aber dann
na,
ja,
ich
nur ganz
ja.
kurz.
Nein,
Torhüter
wäre ich jetzt verteidigen, deswegen bin ich da. Ja? Nein, so ist es wieder nicht.
Aber das hat sich ja geändert, aber trotzdem, das sagst du, wenn du als junger Torhüter reinkommst, ja, dann machst du zwei Fehler, dann setzt sich der Trainer auf die Bank, weil der Trainer ist weg, wenn du weiter verlierst. Beim Stürmer ist manchmal auch so, und dann holen sie halt auch, weil Stürmer halt viel Kohle bringen, holen sie halt auch in Österreich gerne mal einen Stürmer, der trifft, wo der herkommt, ist wurscht. Es ist auch grundsätzlich wurscht, fürs Nationalteam ist halt blöd. Wenn ich dann halt als junger Spieler, U21, U22, haben wir gerade gehört, bei Marko Arnautović manchmal so ein bisschen Probleme, wenn er mal ein bisschen jünger ist, ist ja nicht der Einzige. Ja, da müssten wahrscheinlich die Clubs auch ein bisschen mehr Durchhaltevermögen haben, Stefan, oder?
Wo in Österreich die Clubs? Oder ja. Ich spiele ja gar nicht in Österreich. Ich sehe da nur an.
Ich glaube, er meint die jungen Spieler in Österreich, genau, die ja, vielleicht die Chance kriegen. Ja. Also ich glaub,
aber die sind ja dann auch gleich im Ausland, wenn es gut sind.
So ist
und
es.
Die sind eh draußen.
Ja gut, das ist ein weiteres Problem. Dann haben sie dort das Problem. Spielen drei
ja,
Spiele,
aber,
treffen
aber
nicht.
Die jetzige Nationalmannschaft ist ja zu 99% sind der Spieler, die
im Ausland tätig
spielen.
Sind.
Und ja. das ist ja der Lauf für österreichische Fußball. Für den Fußball in Österreich.
Ja, aber im Ausland ist er ja selber, entschuldige. Also, das ist, die holen einen Stürmer, und wenn der aus einem Premier League Club ist, holt er irgendeinen 18-Jährigen um 20 Millionen. Wenn der nicht funktioniert, dann verleihe ich ihn 17 Mal und irgendwann vergessen wir, dass wir ihn immer als Kult haben. Also, wie schafft man Stürmer heranzuziehen in Österreich?
Ja, in Österreich, wie gesagt, wenn du eine gute Saison hast, dann bist du auch schnell weg und dann musst du dich im Ausland beweisen. Ich glaube aber, das Gute ist, und dann sieht man auch die Qualität von den Stürmer, nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch, ob er sich im Ausland durchsetzen kann und diesen Konkurrenzkampf annimmt, weil in Österreich ist der Kader vielleicht nur 18, 20 Mann groß und stark, und im Ausland hast du halt einfach vielleicht dann 25, 28 Mann Kader, ne? Und dann hast du einfach mehr Kontrahenten, wo du dich um einen Platz einfach matchst, ne? Und Ich kenne das, und egal wo ich im Ausland war, du musst tagtäglich alles abrufen, sonst spielst du nicht. Und das ist einfach für deine Entwicklung einfach auch gut. Ich glaube, ich bin erst mit 23 Profi geworden, aber manche Spieler mit 19, 20 da ins Ausland zu gehen und dann auf sich alleine gestellt zu sein, ist oft nicht einfach. Aber es zeigt dann einfach auch den wahren Charakter von den Menschen, wenn er sich da einfach wirklich auch durchbeißt und die Challenge annimmt.
Wie bringt man denn, also das ist ja immer die schwerste Zeit, Leute von der Jugend, von dieser Zeit aus der Akademie, rauf in den Profifußball zu bringen. Das ist ja jetzt nicht nur für Fußball eine schwierige Zeit, sondern für alle junge Männer, / Menschen. Wie macht man das am besten? Ich frage jetzt mal einfach mal so.
Also der Franz, wie lange warst du Fußballprofi?
20 Jahre, genau.
20 Jahre, ich war 18 Jahre, aber du bist mit...
Aber nicht akademiemäßig, das hat sich
bei uns. Genau, bei mir.
Ich denke, vielleicht ist es zu einfach gedacht, aber ich bin halt einmal so. Du gehst deinen Weg, und egal, es kann dich keiner aufhalten. Ja, also vielleicht natürlich Verletzungen oder irgendeine Schicksalsschläge, die passieren können, die können wehtun. Und dass du in Krisen gehst und ob du da wieder rauskommst, das ist ein anderes Thema. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mich ein Trainer aufhalten kann, um Karriere zu machen.
Mhm.
Ja, das ist so bist du in einem Flow drinnen irgendwie. Ne? Aber natürlich, jetzt gibt es wahnsinnig viele Akademien, super, finde ich super. Die Spieler haben sich verbessert im Gegensatz zu uns, sind schneller, können mit beiden Beinen alles. Wir waren immer sehr einseitig, lastig, sage ich jetzt einmal. Das hat sich natürlich entwickelt. Dadurch ist das Spiel natürlich viel schneller geworden. Auch im taktischen Bereich wird immens viel gearbeitet, was wir damals noch nicht so notwendig gefunden haben, oder das hat es nicht so gegeben.
Ja.
Das muss man einfach so sagen. Ja? Es war ein bisschen freier früher, du hast mehr machen können, aber es können sie jetzt auch. Es ist halt kommt auch darauf an, wo werden sie ausgebildet. Es gibt natürlich Unterschiede in der Ausbildung. Ich kenne auch Trainer, auch in Akademien, die schreien 60 Minuten rein. Das ist nicht gut. Das kann man keiner erklären, dass das gut ist.
Ja.
Oder Trainer in Akademien, ich habe auch ich gehabt bei den Vereinen, wo ich gearbeitet habe, der will unbedingt Master werden. Mit der 14er oder mit der 15er. Das gibt es auch. Ja. Muss man auch verstehen. Und ich glaube, da ist dann die Zusammenarbeit im Verein wichtig, um das eben aufzuklären. Und da bin ich schon ein Verfechter, frühzeitig zu erkennen ein Talent und das auch zu fördern, dass der halt dann einmal ein Jahr überspringt. Ja? Das heißt, dass er von der die 16er gar nicht mehr sie mitkriegt und gleich der 18er ist. Und das ist dann auch davon, ist er körperlich in der Lage. Spielerisch gibt es einige, aber ist er körperlich in der Lage. Er spielt ja alles mit, ist er geistig in der Lage. Und dass man das forciert, dass er so früh wie möglich, dass er noch rumkommt. Und du gibst ihm dann Pausen auch rechtzeitig. Ja. Ja? Das ist auch wichtig. Muss alles mitspielen.
Was sagst du als Akademietrainer, Individualtrainer, was ist das Wichtigste jetzt derzeit, dass ich jetzt, ich sage jetzt einfach nur den Namen, was weiß ich, Leon Gregic, ja, oder der Wurmband von Rapid, das sind junge Stürmer, die jetzt auch gehypt werden, wo die Medien auch dahinter sind, wie halt man die am Boden, weil es ist ja, das eine ist ja der Trainer, wie er auf einen zugeht, aber das andere ist halt der Spieler, der glaubt, der ist schon Weltmeister, die vielleicht nicht, aber junge Leute sollen ja die Bäume in den Himmel wachsen lassen.
Ich glaube, dass der Akademiefußball an sich einen sehr hohen Stellenwert hat und auch sehr gut ist, was die Qualität betrifft. Ich bin halt in der Akademie in Burgenland tätig. Wenn ich jetzt anschaue, wir haben natürlich bei uns in Wien, Austria, Rapid, die Admira. Jetzt kommen vielleicht nicht die besten Spieler zu uns ins Burgenland dann runter, ja. Mhm. Aber die besten Spieler sind dann sowieso in Salzburg. Trotzdem die Spieler, die wir haben, von der Qualität her, wenn wir uns mit Vorarlberg, mit Tirol, mit Ried, mit Kärnten und so matchen, ja, dann siehst du einfach, dass das in Ordnung ist. Aber du siehst einfach schon auch, dass die Spieler mit mehr Qualität Austria, Rapid, Salzburg einfach sind und die dann einfach oben auch um den Titel mitspielen wollen. Mhm. Trotzdem muss man einfach auch sagen, wir sind quasi ein Ausbildungsverein, wir sind eine Akademie, wir wollen junge Spieler entwickeln und ihnen halt einfach Jahr für Jahr neue Sachen mitgeben und ich finde das auch gut, so wie es ja gesagt hat, dass man vielleicht junge Spieler, die dann vielleicht schon auch körperlich so weit sind, gleich überspringen und bei den Älteren mitspielen lassen, weil, das sehe ich jetzt bei uns, bei den Spielern, du 18 einfach auch, dieser Schritt von der Akademie in den Männerfußball rein, genau, ob das dann die Landesliga ist im Burgenland oder auch Regionalliga, das ist einfach extrem schwierig für die Kids. Ja. Erstens, weil sie bei uns in der Akademie in einer Bubble leben, das ist einfach so, da ist alles top, also die Trainingsbedingungen, die Videoanalyse, die werden ja mit zu viel Informationen tagtäglich beliefert, müssen die Schule auch noch machen, tagtäglich Training. Und da einfach diesen Sprung in diesen Männerfußball, der einfach ganz, ganz anders ist. Wenn du dann in der Landesliga spielst, ja, oder in der Regionalliga, da geht es für jeden am Wochenende um Punkte, da geht es um ein bisschen Geld auch, ja. Und in der Akademie geht es halt einfach nur, unter Anführungsstrichen, um 3 Punkte. Aber wenn du dann in diesen Männerfußball reinkommst, wie dort dann einfach umgegangen wird, wie dort untereinander auch gesprochen wird, geredet wird oder einfach auch mal attackiert wird, ne? Das ist was anderes wie in der Akademie. Und da müssen sie so schnell wie möglich diesen Absprung schaffen. Und das ist gerade für mich auch, für den einen oder anderen Spieler bei uns zu sehen, dass es schwierig wird. Mhm. Vor allem körperlich, ja, aber auch mental. Du musst einfach auch als Typ reifen, um dort mitzukommen, ja.
Jetzt will er, also um jetzt da zum Verband zu kommen, wir wollen in die Zukunft schauen. Ja. Das eine ist natürlich der Erfolg in der Sekunde, aber der Ralf Rangnick hat gesagt, okay, wenn er die WM-Quali verpasst, dann ist er weg, was in Ordnung ist, aber dann haben wir jetzt einen Fußball, der auf das ausgerichtet ist, was wir haben, was wahrscheinlich okay ist, soll wir andere bestimmen, aber da muss man dann wahrscheinlich auch von ÖFB-Seiten her hergehen und sagen, okay, wir schauen jetzt aber vielleicht auch in die Akademien rein und wie machen wir es denn den jungen Kickern, vor allem denen, die wir bei der U15, bei der U17 haben, leichter in den Erwachsenenfußball zu kommen. Oder sollte man eher so das A-Nationalteam ganz weit weg davon haben?
Darf ich kurz reingrätschen? Ja? Wir haben U15, U16, ja. U18. Wir sollten U15, U17, U19 machen, ja, damit sie das Jahr in der Schule, auch in der Akademie, fertig machen können, weil das verstehe ich gar nicht. Ich komme in die Akademie und die Jungs sind 18, 19, haben noch ein Jahr Schule, dürfen aber im Akademiefußball nicht mehr spielen. Sie müssen aber noch ein Jahr Schule machen und an dem Standort sein. Sie können bei uns trainieren, aber müssen sich einen anderen Verein suchen. Und das ist für mich einfach verblödet. In Deutschland gibt es die B-Jugend, ja, U17, A-Jugend, U19. Und da funktioniert das auch mit dem Schulsystem. Die Schweizer haben das vor Jahren mal auch umgestellt, so wie wir, haben aber nach einem Jahr erkannt, oi, da tun wir uns nichts Gutes, wir stellen wieder um auf U19. Nur in Österreich ist das so hart drinnen, und das verstehe ich nicht. Ich glaube, eine U15, U17, U19 würde diesen ganzen Akademie-Chaos gut tun, damit die Jungs einfach, wenn sie in die Akademie gehen, in der Akademie ihre Schule und den Fußball auch beenden können. Und sobald sie mit der Schule fertig sind, die Akademie verlassen, dann sich einen Verein suchen. Aber im letzten Schuljahr sich einen Verein suchen, das ist für mich einfach Chaos pur.
Wie siehst du das? Sieht man das im Verband so? Also du bist ja jetzt nicht das so lang weg.
Nicht. Das weiß ich nicht, ob man es im Verband so sieht. Wenn, dann müssen sie ja mehrere sehen und dann die machen auch ihre Meetings. Wo wir, das war dann bei mir auch bei Austria schon, wo für mich klar war, dass wir da was ändern müssen, ist die Art der Schulen. Das heißt, was bieten wir an? Bieten wir nur Gymnasien an oder auch vielleicht Sporthauptschulen? Mhm. Weil wir wissen ja alle, dass der Fußballer jetzt nicht unbedingt von der Universität kommt. Ja. Ja, das ist halt einmal so. Sagen wir mal so dahin. Deswegen habe ich es auch nicht ganz verstanden, warum wir die Jungs und die Mädchen alle einzwingen in eine Matura-Klasse. Ja? Deswegen haben wir das ein bisschen breiter gesteuert dann und haben auch Hauptschulen gemacht. Und wo halt die Matura nicht die Pflicht ist, weil wir haben das in der Vergangenheit gesehen, von den Spielern, die es geschafft haben in die erste Mannschaft, da waren nicht viele Maturanten dabei. Es ist jetzt ja. So, ich nehme mich da nicht aus, aber das ist halt einmal so. Und dieses duale Ausbildungssystem ist top. Ist wirklich gut. Gibt es immer wieder Verbesserungen. Aber Schule und Sport, das zu harmonieren, ist gut. Aber es ist auch anstrengend. Mhm. Ja? Und also für die Jungs vor allem, ja. Für die Mädchen. Das heißt, es ist wirklich anstrengend, weil die fahren zum Spiel nach Vorarlberg und in der Nacht zurück und dann am Sonntag und am Montag war eine Schulaufgabe oder irgendwas zu leisten, wo er dann im Bus vielleicht noch lernen muss. Und so. Also es ist nicht einfach.
Ja? Ja, aber
und deswegen sage ich, das muss auch dann jeder Club, glaube ich, für sich selbst entscheiden, was fördere ich mehr. Ja. Ja? Beides zusammen ist wichtig, aber was wird mehr gefördert? Und schlussendlich ergibt sich das dann schon aus den Spielern selbst.
Ja, vor allem die ganzen armen Vorarlberger, die müssen ja das öfters in die andere Richtung machen. Ja, aber vielleicht das sind ja jetzt Änderungen, die werden auf Jahre wahrscheinlich irgendwann fruchten, wenn man sie angeht. Darum die Frage, jetzt haben wir viel über den Teamchef gesprochen, jetzt haben wir viel über die weite Zukunft gesprochen, irgendwer muss das umsetzen und der Verband, sage ich mal so, hat wahrscheinlich schon einmal ein homogeneres Bild abgegeben. Wie wirkt sich so etwas grundsätzlich einmal sportlich aus? Weil ich meine, also, weiß nicht, ich habe jetzt keine deutschen Sportjournalisten gefragt, aber ich kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass der Nagelsmann und Kimmich einen Brief an die Landespräsidenten des DFB schreiben. Also, weiß nicht, was machen wir da eigentlich?
Also, gehen wir jetzt einmal nicht ÖFB, sondern allgemein, ja. Verein oder Unternehmen. Wenn es Disharmonien gibt in der Führungsetage, dann können wir uns keinen großen Erfolg erwarten. Da brauchen wir jetzt nur schauen, nach Hamburg, auf Schalke und überall schon dorthin, wo Millionen Budgets irgendwo ins offene Meer reingehen. Ja, das heißt, das ist natürlich eines der wichtigsten Sachen, ist eine Harmonie im Club oder im Verband. Und wenn ihr das nicht habt, dann solltet ihr so schnell wie möglich schauen, dass es wieder bereitgestellt ist.
Wäre euch das damals eingefallen, jetzt nicht die 90er herzuholen, sondern um die
2000er.
Da
war
ja
noch dabei.
Ja, aber wärt ihr damals draufgekommen und sagt, wir wollen den Geschäftsführer, also das ist irgendwie, also da passt ja hinten und vorn nicht, wenn wir schon so weit sind. Ich meine.
Ja, doch, hat es bei uns natürlich auch, als wir eine starke Mannschaft waren, 98 WM. Auch Wünsche gegeben der Spieler, aber sie sind nicht so nach außen gekommen. Ja. Und das war eigentlich für mich das Traurige, dass das so nach außen kommt und dann die Protagonisten über das öffentlich dann schwätzen. Weil man kann ja Probleme haben miteinander, man kann ja Diskussionen führen, aber das muss alles wirklich innen bleiben. Und wenn da zwei sind, die sich nicht verstehen, dann hat natürlich das Management die Pflicht, da eine Lösung zu suchen. Und wenn die Lösung dann der Exit ist, dann ist es so.
Ja.
Ja, aber vielleicht hätten wir vorher alle einbinden sollen, ein bisschen, bevor man es nach außen bringt.
Ja.
Das ist eben dieses Geschick, das zu leiten, weil das ist dann halt natürlich nicht gut ausgegangen.
Aber wie sollten das bitte funktionieren? Jetzt müssen wir die Akademien wieder machen. Da müssen wir uns schauen, was macht der Verband, wenn der Rangnick weg ist. Ich glaube nur 21 Teamchef. Ich weiß nicht, wann wir jetzt wirklich mit dem online gehen. Haben wir ihn nicht, man weiß es nicht. Wir haben dieses Regionalliga-Thema und dann haben wir jedes Mal, ich bin ein Freund des Ehrenamts. Ja. Also ich komme aus einer Sportlerfamilie, mein Vater war jahrelang neben dem Dasein als Lehrer Trainer in der Leichtathletik. Ja. Aber ob man in der heutigen Zeit diese Fußballmillionäre, die sie sind, die, ob das berechtigt ist oder nicht, wirklich mit 9 ehrenamtlichen Landesverbandspräsidenten leiten kann? Geht das noch?
Momentan geht es irgendwie. Ne? Nur die Frage ist, als ÖFB, wenn man sich irgendwann mal wirklich top aufstellen will, ja, dass man vielleicht dann auch einen anderen Weg einschlägt. Ne? Und das Theater, was da wirklich jetzt auch gewesen ist, natürlich für euch Medien war es natürlich gefundenes Fressen, wenn du tagtäglich über irgendwelche Sachen berichten kannst, aber ich glaube, Bernhard Neuhold habe ich noch zu meiner Zeit 2008 in der Vorbereitung zur Euro kennenlernen dürfen. Der hat, glaube ich, einen überragenden Job gemacht. Und ich glaube, wenn ein Spieler wie ein David Alaba und andere einfach sagen, hey, wir wollen nicht, dass der geht, warum auch immer, was dann war, ja, dass dann so nach außen geht, das ist halt dann schon ein Wahnsinn, ja. Aber es ist jetzt so passiert und vielleicht sollte der ÖFB dann einfach für die Zukunft einfach sagen, okay, wir wollen uns da einfach auch professioneller, besser aufstellen. Wir wollen nicht mehr ehrenamtliche Leute, sondern wir wollen hauptberufliche Leute anstellen. Aber dann musst du einfach auch mit den Sponsoren einfach wieder schauen, dass du dich gut stellst.
Ja, Stefan, das wird aber nicht so leicht, weil der ÖFB ist der ÖFB, aber die Landesverbände sind die Landesverbände.
Ja.
Und da musst du dann alle unter einen Hut kriegen und das erscheint mir relativ schwierig, weil auch zu meiner Zeit, fast aussichtslos, es gibt zwei, drei Menschen, die da jetzt noch immer Präsidenten sein von gewissen Bundesländern, ich sage die Nummer nicht, und die waren damals schon Revoluzer. Mhm. Ja? Und die sind es heute noch. Und wenn du das B sagst, wird der sagen, na, das B mache ich lieber C.
Ja.
Ja? Und die hast du da drinnen. Und zwar ziemlich eingemeißelt. Ja? Also das ist eine große Aufgabe. Ja? Und jetzt können alle nachdenken, um was geht. Aber diese Tatsache ist, dass da alle ein bisschen ihr Spiel spielen wollen. Und das, ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, weiß ich nicht, dass da dann halt immer ein bisschen Probleme gibt. Ja, und da ist halt wichtig, dann ganz, wenn du ganz oben bist, als Präsident des Verbandes und dann einen Trainer hast, der bekanntlich auch nicht immer leicht zu behandeln ist, dann sollte relativ schnell mich oft mit ihm unterhalten. Wobei, das ist jetzt wieder ein Thema, ja, weil es ist ja noch allgemein darüber reden. Ne? Das ist ja, glaube ich, wir haben ja offene Sendung. Es ist von einer Seite gesagt worden, es hat Termine gegeben. Und der andere hat gesagt, es hat keine Termine gegeben. Dann ist aber wieder da, sind sie draufgekommen, es hat doch Termine gegeben. Auch nicht ganz
koscher. Auch ja. Nicht ganz koscher. Ja. Aber ist das, wenn man dann halt so wirklich drin ist, wir reden ja jetzt vom Profifußball. Österreich ist eine der Top-Nationen in Europa. Außen hin. Ja. Der Thomas Muster hat neulich auf einer Veranstaltung gesagt, wenn wir die Berge nicht hätten, hätten wir heute drei Sandhügel. Finde ich, sagt sehr viel über Österreich aus. Naja, dann, wenn wir selber bauen müssten, dann hätten wir drei Sandhügel. Und so Unrecht hat er nicht, weil wir sagen immer, nein, es geht nicht. Es war schon immer so, so ist halt Österreich. Aber wenn man jetzt wieder zum Sport zurückkommt, im Spitzensport, also ihr wisst das aus Berufserfahrung, es zählen ja diese paar Prozent. Und ich kann mir schon noch vorstellen, wenn du wenn da eben nicht diese Harmonie herrscht, die der Franz gerade vorhin angesprochen hat, dann fehlen halt diese, in meinem Kopf, in meinem Journalistenkopf, sind es halt dann so diese Promille, die aus einem Kopfball von Baumgartner gegen die Türkei in Leipzig aus einer 96-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass er macht, dass er reingeht, also wirklich reingeht. Das ist jetzt sehr groß gedacht und nicht auf das eine, aber dass man sagt, okay, vielleicht brauchen die Kicker da noch eine Ruhe, damit wir halt nicht darüber reden, ob wir gegen Slowenien hätten eh gewinnen können oder gegen die Türkei hätten eh gewinnen können, oder?
Na, so dramatisch sehe ich es nicht. Weil ich glaube nicht, dass ein Spieler daran denkt, was im Präsidium sich tut, wenn er ins Spiel geht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, es ist in der freien Zeit, wenn es in den Medien, wenn es über das gesprochen wird, dann sprechen natürlich die Spieler
auch
darüber.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass der Baumgarten in der Luft steht und sich denkt, was hat der Präsident gesagt?
Das glaube ich jetzt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Aber noch dazu, gegenüber Dennis, weil du sagst, Thomas Muster, der Weltklasse, der Beste war überhaupt in Österreich. Aber der Einzelsport, ich kann den Einzelsport nicht so vergleichen mit dem Mannschaftssport. Weil der Einzelne, wie beim Tennis, der ist wirklich für sich verantwortlich und der kann sich nicht verstecken. Das ist der Vorteil. Beim Fußball ist immer ein bisschen da, ein bisschen dort, mehr oder weniger verschwimmt das Ganze ein bisschen. Aber wenn wir uns erinnern, auch der Tennisverband war nicht immer sich einig. Und es gibt, ich kann noch ein paar Verbände sagen, beim Schwimmen war es so, bei den Regnern war es so. Es hat eigentlich überall Probleme gegeben in den Verbänden. Und das ist ein urmenschlicher Instinkt, nehme ich sich hin und wieder mal zu wichtig zu nehmen.
Vor allem habe ich jetzt in einem Fußball-Podcast einen ehemaligen Tennisspieler über das Skifahren reden lassen. Also bitte. Nein, aber, ja. Aber kann das vielleicht trotzdem auch etwas sein, dass Österreich jetzt da ist, wo es ist, mit einem Trainer, der zur Mannschaft passt, wie auch immer das jetzt dorthin gekommen ist. Ich versuche gerade das Ganze abzuschließen, dass man jetzt auch diese Dinge vielleicht irgendwann einmal angeht und vielleicht halt nicht wartet, bis man wieder Attention draufkriegt, sondern halt im Erfolg das macht, weil dann ist ja leichter, weil wenn wir uns alle lieb haben, oder?
Ja, Stefan? Aber die Garantie gibt es nicht und das, ich wiederhole das nochmal, weil ich habe das auch jetzt bewusst ein bisschen Kritik an den Nationaltrainer rübergeschoben. Garantie gibt es keine, auch wenn es gut rennt, so wie jetzt. Ja, weil den Wirbel, der jetzt richtig rausgekommen ist, da hat der Teamchef schon mit der Verantwortung dafür. Ja. Das muss ich schon sagen.
Stimmt, aber ich glaube, so das, was du jetzt auch einfach hören willst, ist, entweder es geht so weiter und wir wurschteln uns jetzt mal weiter bis 2026 und dann haben wir, entweder sind wir dabei bei der WM und es wird dann wahrscheinlich so weitergehen oder wir haben 2026 den Crash oder Ende 2025 mit der Quali, wenn die halt beendet ist. Ne? Und da muss man einfach auch wirklich sagen, in welche Richtung stellen wir die Weichen, weil der Kader, ich meine, der Zettel, den der Franz da vorne liegen hat, ist brutal. Der ist wirklich richtig gut. Ja. Und du bist ja schon fast verpflichtet zum Erfolg und zum Qualifizieren. Wenn du es nicht schaffen solltest, dann verlierst du natürlich den Trainer. Und auch dieses ganze Konzept dahinter, was er einfach mitgebracht hat oder spielen lassen möchte. Und wer übernimmt dann? Ne? Und wenn es diese Nichtharmonie in den Landesverbänden und im Präsidium gibt, ne, wie geht es dann wirklich weiter? Also du musst jetzt einfach wirklich sagen, diesen Weg, den du eingeschlagen hast, musst du erfolgreich gestalten, weil sonst gibt es dann Ende 2025 mit dem letzten Spiel oder 2026 im Frühjahr wahrscheinlich einen richtigen Crash.
Das heißt, wenn wir weiter Rallye-Casts machen wollen, müssen wir da halt ein bisschen in den nächsten 12, 15 Monaten, je nachdem wann die Paraspiele wahrscheinlich im März spätestens falls sind.
Ja, wenn du die Gruppe gewinnst, bist du durch. Wir dürfen uns auf nichts anderes einlassen, meine Meinung.
Aber dann haben wir von jetzt original 12 Monate Zeit, um einfach viel anzustoßen, weil sonst schlagen uns ja alle noch den Kopf
ein. Ja, oder? wobei nur einmal, also das Ganze, es ist eine Thematik da, die ist nicht einfach für die Leute das zu klären, jetzt einmal arbeitsrechtlich oder wie auch immer. Aber ich gehe davon aus, dass das in die Spieler, die auf diesem wunderschönen Zettel stehen, relativ wurscht ist. Ja. Also wirklich jetzt, also wenn der spielt Bundesliga, der muss durch Europacup, Champions League, und dann kommt er zur Nationalmannschaft, dann ist das ja vielleicht ja okay, aber Burschen, wir müssen spielen, wir müssen gewinnen. Ja. Ich glaube nicht, dass die aufzuhalten sein in ihrer Art und Weise, wenn sie so zusammenbleiben, mehr oder weniger, und wenn noch ein paar Feinschliffe kommen, dann ist das auch kein Thema.
Ja, vor allem, und wann soll man diese Reformen aus der Schublade nehmen, wenn man sich nicht nach 28 Jahren das erste Mal wieder für eine
Ja, und was passiert, wenn nichts passiert bei der Reform? Die Spieler können sich auf das ja nicht verlassen. Das heißt, die müssen ihren Weg gehen und das machen die auch. Das sind ja super Profis im Moment. Das ist wirklich Wahnsinn. Der letzte war der Meierhofer, Stefan, der so ein Profi war.
Ja, leider warst du nicht der Headcoach, sondern nur Goalkeeper-Coach.
Only Goalkeeper.
Ja, jetzt haben wir irrsinnig viel besprochen und am Ende bleibt über, wir hoffen, dass wir zu WM fahren. Weil am Ende des Tages wollen wir, dass wir zu WM fahren.
Ja, ich habe zu wenig Einblick. Also wenn ich dir deine Fragen so beantworten könnte, wie du es gerne hättest, dann hätte ich ja mehr Einblick im ÖFB und könnte sagen, schau, so und so wird es passieren. Da bin ich zu weit weg. Franz ist auch schon lange nicht mehr dabei. Ich kann nur über die Sachen im Akademiebereich sprechen oder wie die Trainerausbildung läuft. Ja. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, was den ÖFB angeht. Ja, das ist wirklich top. Aber die anderen Sachen oder diese Baustellen, die wir uns in den letzten, sage ich jetzt mal, 2-3 Monaten selber aufgemacht haben mit dem Nichtgewinn dieser Gruppen und mit dem nach außen tragen gewisser Sachen in der Öffentlichkeit, ja, zurücktreten vom Präsidenten etc. Schauen wir, wie es in den nächsten Wochen, Monaten abgeht. Ne? Ich glaube, diese Weihnachtszeit ist eine sehr ruhige Zeit, leider für euch Medien auch. Ne? Aber ich glaube, die nächsten 12 Monate werden extrem spannend.
Ich bin eh auf Urlaub. Ja, na dann, danke ich. Oder Franz, wolltest du noch ein Schlusswort machen?
Nein, gar kein Schlusswort. Ich bedanke mich für die Einladung, mit Stefan da zu sein und wünsche noch gutes Gelingen in der Nachwuchsauswahlgeschichte und dass es dann, vielleicht findest du einen Stürmer, der in den nächsten 6-7 Jahren alles übernimmt. Kann doch sein.
Oder? Ich bin immer auf der Suche nach guten Spielern. Ja, wir haben gute Spieler, körperlich robust, Marke Meierhofer oder Wohlfahrt sehe ich momentan jetzt nicht so, aber wir haben kleine, flinke, schnelle Stürmer. Sie treffen auch das Tor. Ja. Schauen wir mal, in welche Richtung das Ganze sich entwickelt. Also ich bin auf einem guten, positiven Weg, allgemein was die Akademie betrifft. Jetzt nicht nur bei uns in Mattersburg unten, sondern allgemein in Österreich, wenn ich da wirklich Woche für Woche sehr gute Spiele auch sehe von der Qualität her. Also das macht, oder allgemein, dann die Nachwuchsarbeit in Österreich ist schon wirklich sehr gut. Und deswegen kommen ja auch die ausländischen Vereine oder vor allem auch die deutschen Vereine sehr früh schon nach Österreich und holen sich da die jungen Spieler weg. Mhm. Und ich hoffe, dass es in dieser Art und Weise weitergeht, dass wir die nächsten Jahre noch viele Legionäre bei uns im Nationalteam begrüßen dürfen, dass sie einfach mit Qualität unser Nationalteam vielleicht noch eine Stufe höher hebt, wo sie jetzt gerade schon ist.
Ja, und wenn der Zusammenhalt in der Mannschaft so bleibt, wie er ist, und ich weiß, dass das ein guter ist, dann ist das einmal eine echte Basis. Weil ich glaube, nur gut zu spielen oder gut zu sein, ist eine Geschichte, aber wenn ich eine Mannschaft bin, das ist ein alter Spruch, ja. Da wiederhole ich mich jetzt, glaube ich, wenn ich eine Mannschaft bin und die schauen, also ich weiß das aus der Mannschaft, dass die gut zusammenhalten, dann ist viel möglich.
Ja, dann werden wir uns das anschauen. Das war der letzte Rallycast für das Jahr 2024 und wir machen dann einfach 2025 weiter und hoffen einmal, dass wir Ende 25 A Gruppensieger sind und B einige, Klammer auf, notwendige Reformen angestoßen sind. Dankeschön, ja, und gerne. Auf Wiederhören. 90 Minuten FM.